HR Info. Netzwelt.
Das ist das Ende des freien Internets. YouTube wird es 2019 nicht mehr geben. Und wir werden zurück in die Steinzeit verfallen. So klingt sie, die Panikwelle junger Internet-User, die gerade durchs Netz schwappt. Seitdem die Europäische Union die Urheberrechte reformieren will, sehen YouTuber ihre lang gepflegten Videokanäle in den zensierten Sphären des World Wide Web verschwinden. Andere Kritiker befürchten gar, unsere Meinungsfreiheit sei im Netz gefährdet. Tausende Demonstranten protestieren in ganz Europa. Über 5 Millionen Menschen haben eine Online-Petition dagegen unterschrieben. Und Plattformen wie Wikipedia Deutschland haben einen Tag lang ihre Seiten offline geschaltet. Doch stehen wir wirklich vor dem Ende des Internets, so wie wir es kennen, wenn die EU ihre geplante Urheberrechtsreform umsetzt? Damit beschäftigt sich die heutige HR-Info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch.
Das heißt, YouTube, wie wir es kennen, YouTube 2018, wird, sollte es so weit kommen, tot sein. Keine freie Entfaltung, keine Vielfalt auf YouTube, keine kleinen YouTuber, die ihren Traum leben können.
Genau, also das ganze Internet würde zensiert werden. Ihr dürftet nur noch das gucken, was euch vorgeschrieben wird. Und das in der ganzen EU, Leute. Das ist ja richtig krank.
Die können nicht uns einfach unsere Zukunft wegnehmen. Weißt du, wie viele Leute arbeitslos werden, wenn die das wegmachen?
Diese Ängste sind es, die die YouTube-Community gerade umtreiben. Die digitale Apokalypse wurde ausgelöst von der Plattform selbst. Durch einen Brief von YouTube-Chefin Susan Wojcicki. Sie hatte damit gedroht, Kanäle zu schließen, sollte die EU dem Artikel 13 der Urheberrechtslinie zustimmen. Der sieht vor, kommerzielle Plattformen künftig stärker in die Pflicht zu nehmen, wenn urheberrechtlich geschützte Werke unerlaubt auf ihrer Seite landen. Das betrifft vor allem YouTube, aber auch Twitter, Facebook, Instagram und andere. Zu gefährlich sei es dann für YouTube, Videos jedes noch so kleinen Accounts überprüfen zu müssen. Deshalb die Drohung, die kleinen Accounts hätten künftig keine Chance mehr auf der Plattform. Die Befürworter der EU-Reform sehen darin aber eine große Chance für unabhängigen Journalismus in der digitalen Ära. So etwa der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Doch spulen wir einfach mal eine Spur zurück und gehen auf Anfang. Dafür richten wir den Blick mal dorthin, wo die Debatte ihren Ursprung hat, nach Brüssel. Ich habe dort mit ARD-Korrespondent Samuel Jakisch gesprochen. Samuel, jetzt noch mal ganz von vorne. Was genau hat die EU geplant? Wie will sie das Urheberrecht künftig reformieren?
Sie will es erstmal überhaupt reformieren. Das ist schon ein ziemlich großes Vorhaben, weil das europäische Urheberrecht momentan sehr alt ist. Es ist jedenfalls älter als das Internet, beziehungsweise die großen Player, die dort heute die Platzhirsche sind, also Google, Facebook zum Beispiel mit ihren Plattformen wie YouTube oder Instagram. Auf diesen Plattformen passieren Urheberrechtsverstöße, das heißt, Leute laden Inhalte hoch, Texte, Bilder, Videos, an denen sie kein Urheberrecht haben und manche verdienen damit auch Geld. Und wer vor allem damit Geld verdient, das sind die Plattformen selbst und von diesem Geld sehen manchmal, leider auch sehr häufig, die Urheber nichts, also diejenigen, die das Ganze erstellt haben, die Fotografen, die Komponistinnen, die Filmschaffenden, die Journalisten, die Autoren. Bisher galt das sogenannte Prinzip Notice and Takedown, also kurz erklärt, wenn ich als Autor feststelle, ey, das ist ein Stück von meinem Buch, das wird da einfach so vorgelesen, ich habe das nicht erlaubt, dann kann ich YouTube zum Beispiel Bescheid sagen und dann sagen die, ja okay, wenn du willst, nehmen wir das runter. Also Bescheid sagen und dann herunternehmen, depublizieren. Dieses Prinzip ist sehr aufwendig, es ist schwer überschaubar, diese Plattformen. Es werden pro Minute so viele Stunden Videomaterial allein bei YouTube hochgeladen. Facebook kommt nochmal dazu. Deswegen hat man gesagt, wir brauchen was anderes, wir brauchen was Besseres. Und wie dieses Bessere aussieht, da geht der Streit los.
Der große Streit dreht sich also um Artikel 13 der ganzen Urheberrechtsreform, der die Haftung verlagern soll, weg vom Nutzer hin zur Plattform. Dann kommt das doch eigentlich den Nutzern zugute, die sich im Internet bewegen. Warum dann dieser massenhafte Protest auf der Straße?
Na, zum einen ist das so klar gar nicht, dass die Haftung, wenn sie jetzt bei den Plattformbetreibern ist, deswegen weg ist von den Nutzern. Das, was die Nutzer tun, war vorher schon illegal und bleibt es ja deswegen auch. Die kriegen ja keinen Freifahrtsschein. Aber es ist so, dass die Nutzer befürchten, also und zwar auch jene, die sich konform verhalten, die nicht davon leben oder damit Geld verdienen, irgendwelche urheberrechtlich geschützten Inhalte zu teilen, die befürchten, dass die Plattformen künftig sehr, sehr rigoros filtern werden, was bei ihnen hochgeladen werden darf und was nicht. Einfach aus Angst, sonst in Grund und Boden geklagt zu werden, um also diese Haftung zu minimieren. Und sie sagen, naja, wenn wir eine Plattform wären, dann würden wir unsere Zugangsschranken, etwas hochzuladen, im Zweifel selbst für legale Sachen etwas rigoroser einstellen und immer sehr stark aussortieren, um eine Haftung zu verhindern. Und das würde die Vielfalt im Netz verhindern. Das würde vieles, was Menschen liebgewonnen haben und was legal ist, möglicherweise beschränken. Und davor fürchten sich die Menschen, die dagegen protestieren.
Im Kern geht es also um die sogenannten Upload-Filter. Die stellen den größten Kritikpunkt in der Diskussion dar. Gibt es dazu keine andere Alternative, auf die man zurückgreifen könnte?
Das Gesetz regelt das nicht. In dem Gesetz selbst, wenn wir jetzt mal bei dem Text bleiben, der zur Abstimmung steht, da steht nirgendwo drin, die Leute sollen jetzt oder die Plattformen müssen jetzt alle Upload-Filter einbauen. Und das ist ehrlich gesagt auch mein größter Kritikpunkt, dass die Diskussion rund um dieses Gesetz eine ist, die man so im Futur führt oder im Konjunktiv. Entweder es ändert sich nichts, weil alle Plattformen Lizenzen bezahlen und die Urheber dann auch was davon bekommen und die Nutzer weiterhin teilen können, wir alle weiterhin hochladen dürfen, was wir wollen. Oder aber es ändert sich alles, weil nämlich niemand diese Lizenzen kauft und plötzlich alles alle Grenzen dicht macht, alle Schotten dicht macht und es wird plötzlich öde und leer. Weil das eben eine Diskussion über die möglichen Auswirkungen dieses Gesetzes ist, ist das so ein Grund, weshalb da so viel aneinander vorbeigeredet wird. Es gibt keine Pflicht, diese Filter einzusetzen. Und es hätte in jedem Fall technische Alternativen gegeben, um deine Frage zu beantworten. Man hätte zum Beispiel dieses bisherige Prinzip Notice und Takedown, Bescheid sagen und runternehmen, wenn ein Rechtsverstoß ist, hätte man ausbauen können. Das heißt, YouTube hätte sagen können, okay, liebe Urheber, lieber Fotograf, hier kannst du deine Fotos hochladen und wir sagen dann Bescheid, also nicht öffentlich zugänglich, sondern einfach in unserer Bibliothek quasi durchsuchen, was wir alles anbieten und wir erleichtern dir festzustellen, wenn jemand sich an deinen urheberrechtlich geschützten Werken bedient und damit Geld verdient. Man hätte quasi auch sagen können, diese ganze Haftungsregeln, die betreffen wirklich nur ganz, ganz große Unternehmen mit ganz hohen Umsätzen und wo bisher keine Urheberrechtsverstöße stattgefunden haben, die müssen sich auch jetzt erstmal keine Sorgen vor der Haftung machen. Also sowas wie ein Verwarnungsprinzip oder so. Dafür ist es aber leider zu spät. Das ist eine hypothetische Diskussion, weil wir sind in diesem Gesetzgebungsprozess, in dem europäischen Trilog zwischen Parlament, Kommission, Mitgliedstaaten, inzwischen so weit, dass am Gesetzestext nur noch sehr wenig, nur noch marginal herumgeschrieben werden kann. Und deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass man da jetzt auf den letzten Metern quasi noch die große Alternative findet.
Vielen Dank, Samuel Jakisch aus dem ARD-Studio Brüssel. Zu den befürchteten Upload-Filtern gibt es also keine wirkliche Alternative. Sie sollen auf den kommerziellen Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram als Hilfsmittel eingesetzt werden, damit die Plattformen in Zukunft beim Urheberrecht stärker in die Pflicht genommen werden und dort schon beim Hochladen prüfen, ob Bilder, Videos oder auch Musik urheberrechtlich geschützt sind. Doch was heißt das eigentlich in der Praxis? HR-Info-Reporter Tobias Klein hat sich schlau gemacht, wie Upload-Filter überhaupt funktionieren.
Im Grunde machen Upload-Filter nichts anderes, als Material miteinander zu vergleichen. Also Filme, Bilder, Texte oder Melodien, die im Internet auf einer Plattform hochgeladen werden, werden verglichen mit bereits vorliegendem und urheberrechtlich geschütztem Material. Ein Unternehmen, das bereits einen solchen Filter einsetzt, ist Google und zwar bei seinem Videoportal YouTube. Es nennt sich Content-ID und Rechteinhaber, die laden ihr geschütztes Material bei Content-ID in eine Datenbank. Was dann passiert, erklärt Ralf Bremer, Pressesprecher von Google.
Es wird von den Ursprungsdateien wird eine Referenzdatei erstellt, ein sogenannter Hash, der dann hinterlegt wird bei uns in der Datenbank und neu hochgeladene Videos bei YouTube werden dann mit dieser Datenbank abgeglichen.
Verstößt ein neu hochgeladenes Video gegen das Urheberrecht, dann sind für den Rechteinhaber verschiedene Wege denkbar, sagt Ralf Bremer.
Er kann das Video einfach dort belassen und seinen Inhalt dort laufen lassen, vielleicht zu Promotion-Zwecken. Er kann es sperren lassen oder er kann es auch monetarisieren, das heißt über Werbung auch Erlöse erzielen.
Doch warum sind Upload-Filter so umstritten? Nun, sie haben so ihre Tücken, sagt Frank Pallas von der Technischen Universität Berlin. Sie können nämlich keine Kontexte von hochgeladenem Material erkennen.
Die eigentlichen Probleme entstehen aber dann, wenn der Kontext relevant wird. Wenn also eine Verwendung von urheberrechtlich geschützten Materialien zulässig ist, weil es sich um Ironie, um Satire handelt, weil es sich um Berichterstattung handelt, weil es sich um Dinge handelt, die vom Zitatrecht gedeckt sind und so weiter und so fort.
Ein weiteres Problem tritt auf, wenn vermeintliche Rechteinhaber Inhalte in solchen Filterdatenbanken registrieren, die aber gar nicht ihre sind oder für die sie gar nicht die Rechte halten.
Es gibt da ein ganz historisches Beispiel, bei dem die NASA ein Video der Marslandung des Rovers bereitgestellt hat und bei dem dann ein Fernsehsender dieses Video genommen hat und darauf dann automatisiert, wie für alle Sendungen eben die Rechte angemeldet hat, sodass dann das Video von der NASA aus YouTube verschwunden ist.
Solche Fehler können natürlich im Nachhinein behoben werden. Auch bei YouTube ist es möglich, sich in solchen Fällen zu beschweren. Doch es kann schon einige Stunden dauern, bis strittige Fragen geklärt sind.
Es gibt so viele Fälle, in denen Zeit einfach ein sehr relevanter Faktor ist, weil ein satirischer Beitrag zu einer politischen Diskussion gehört. Wenn der dann gesperrt wird und erst 48 Stunden später wieder freigeschaltet ist, naja, dann hat diese Diskussion schon wieder eine ganz andere Richtung genommen und dann ist der Beitrag auch schon gar nicht mehr relevant.
Frank Palas sieht noch einen weiteren Punkt kritisch. Uploadfilter sind teuer. Allein YouTubes Content-ID soll schon über 100 Millionen Dollar verschlungen haben. Kleinere Unternehmen könnten es sich also womöglich gar nicht leisten, eigene Uploadfilter zu programmieren. Sie müssten sich dann die Leistung wiederum bei großen Konzernen wie Google einkaufen.
Daraus ergibt sich dann noch eine ganz andere Frage, nämlich ob wir das wirklich wollen, dass ein amerikanischer Großkonzern als singulärer Gatekeeper darüber entscheidet, was wir hier in Europa an kulturellen Gütern sehen und was wir nicht sehen.
Google könnte somit also schnell mit seinem Programm Content ID zum Marktführer für Uploadfilter werden,
sagt hr-Info-Reporter Tobias Klein. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit Ulrich Kelber hatte gegenüber dem Computermagazin CT Uploadfilter bereits als gefährliche Schnapsidee bezeichnet. Seiner Auffassung nach sollten die Pläne der EU aus datenschutzrechtlicher Sicht noch einmal überarbeitet werden, sollte die Reform ohne sie nicht möglich sein. Doch eine Alternative gibt es bisher nicht. Dafür ist die Sorge um deren Einsatz in den letzten Wochen immer mehr gestiegen. Doch was sind die schlimmsten Befürchtungen bei der Nutzung von Uploadfiltern? Und sind diese berechtigt? Wir schauen uns das mal genauer an und nehmen zwei der wichtigsten Befürchtungen unter die Lupe.
Befürchtung Nummer 1. Uploadfilter könnten in Zukunft auch legale Inhalte blockieren.
Einer, der bereits Opfer von Uploadfiltern geworden ist, ist Hans Kirchmeier. Er betreibt gemeinsam mit anderen Autoren aus Wien den Medienwatchblog Kobuk, der Videos erstellt, in denen TV-Ausschnitte satirisch beleuchtet werden. Erst vor ein paar Tagen hatte er seine erste Begegnung mit dem Uploadfilter von Google gehabt, dem Content ID. Den setzt Google unter anderem für seine Videoplattform YouTube ein. Dieser Filter hatte eines der Videos von Hans Kirchmeier gesperrt. Eine Veröffentlichung war erst gar nicht möglich. Das wollte ich mal genauer von ihm wissen und habe mit ihm darüber gesprochen. Herr Kirchmeier, erklären Sie uns noch mal ganz kurz, was genau publizieren Sie auf Ihrem Medienwatchblog?
Ja, wir schauen uns die kleineren Pannen und die größeren Fehlleistungen von Medien an. Normalerweise schreiben wir dazu dann einen Artikel auf unserem Blog, veröffentlichen die dann ganz normal dort. Und es ist natürlich extrem wichtig für uns, dass das auch entsprechend verbreitet wird. Und deswegen haben wir auch ein Facebook-Konto, auf dem wir diese Artikel dann auch posten. Und wenn wir ein Video machen, dann geht das in der Regel auf YouTube und wird über YouTube entsprechend weiterverbreitet.
Ihr jüngstes Video, ein satirischer Vergleich von Mario Barth deckt auf und der ZDF-Sendung Die Anstalt, ist bei Facebook veröffentlicht worden, auch sehr erfolgreich mit rund 3000 Likes. Bei YouTube wurde das Video aber blockiert. Was war da los?
Ja, also ich habe dieses Video fertiggestellt und im Moment des Hochladens, also kurz nachdem es fertig hochgeladen war, war es schon quasi von YouTube blockiert. Ich konnte es nicht veröffentlichen. Da gab es dann die Meldung urheberrechtliche Ansprüche. Sowohl von RTL als auch von ZDF hat der Upload-Filter bei YouTube offenbar, und das ist auch naheliegend, passende, übereinstimmende Passagen gefunden, die wir verwendet haben, und hat dann einfach einmal vorbeugend gesagt, okay, das Video, das darf nicht veröffentlicht werden, aber wenn ich möchte, kann ich einen Anspruch bei den entsprechenden Urheberrechtsinhabern machen.
Das heißt, bei YouTube seid ihr nicht durchgekommen, obwohl das Video bereits bei Facebook durchs Netz ging?
Na, Facebook kam erst später, das war dann eigentlich die Notlösung, weil Facebook nehmen wir nicht so gern, weil viele Leute haben kein Konto auf Facebook und deswegen sind wir lieber auf der etwas offeneren Plattform YouTube mit diesen Videos unterwegs. Und naja, im ersten Moment, da haben wir gelesen, Wir können einen Einspruch machen. Allerdings, wenn man so einen Einspruch bei YouTube macht gegen diese Blockade, da muss man erst einmal ganz einige Warnhinweise, welche rechtlichen Konsequenzen drohen, überklicken. Also da habe ich schon Zeit überlegt, ob ich das jetzt wirklich machen sollte. Und dann habe ich es aber gemacht und habe einfach mit entsprechender Begründung dargelegt, dass das eben Medienkritik ist, die auch zum Teil sogar bei uns in Österreich hier im wissenschaftlichen Umfeld stattfindet. Und dass es zum anderen eben sich auch aber um eine satirische Gegenüberstellung handelt von öffentlich-rechtlicher und privater Sendung hier. Und das habe ich dann entsprechend abgesendet und dann hat YouTube ja, mir noch mitgeteilt, dass das eben wahrscheinlich bis zu 30 Tage dauern kann. Und dann hieß es, zumindest auf YouTube warten.
Mittlerweile hat YouTube das Video anerkannt und nun doch 3 Tage später veröffentlicht. Wie kam es denn jetzt dazu?
Das ging dann zum Glück doch überraschend schnell, aber jetzt nicht wegen YouTube, sondern weil die Rechteinhaber, nämlich sowohl das ZDF, aber auch RTL, eigentlich in Rekordzeit das Video freigegeben haben nach meinem Einspruch.
Wie blicken denn Sie bzw. Ihre Kollegen von Kobuk auf die neue europäische Urheberrechtsreform und auch auf die Einführung von Uploadfiltern nach dieser Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Also wir haben ja jetzt gesehen, wir hatten ja noch das Glück, dass es nur auf YouTube diesen Filter jetzt in dieser spezifischen Form gab. Meine Angst, nachdem ich das auf YouTube gesehen habe, war ja, dass das jetzt überall schon gleich ist. Dass Facebook dieselben mit dem Filter schon implementiert hat. Das war aber zum Glück noch nicht der Fall. Wenn jetzt diese Uploadfilter kommen, dann kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass ähnliche Filter dann auf allen großen Plattformen laufen. Also wir hatten jetzt noch die Möglichkeit, relativ rasch auszuweichen und unser Video trotzdem noch zeitnah zu posten. Aber wenn diese Upload-Filter da sind, dann sehe ich da eigentlich für uns keine Chance mehr.
Teilen Sie denn die Meinung, dadurch könne die Meinungsfreiheit im Internet gefährdet werden?
Ja, absolut. Also ich meine, wir sind ein Medien-Watch-Blog und es ist für uns ja extrem wichtig, dass wir zumindest ansatzweise eine Chance haben, jene Menschen zu erreichen, die ja auch das andere Medium gesehen haben, das wir kritisieren. Zum Beispiel RTL, Mario Barth, der hat jetzt fast 3 Millionen Zuseher erreicht auf RTL mit seiner Sendung. Auf Facebook noch einmal in einer Diesel-Fan-Gruppe ist das Video 1 Million Mal geteilt worden. Und dass wir da auch nur ansatzweise eine Chance haben, hier mit unserer Aufklärung durchzudringen, dafür brauchen wir einfach die großen Plattformen. Und das ist eigentlich auch das Tolle am Internet, dass man hier diese Chancengleichheit hat ein bisschen. Aber mit den Upload-Filtern ist natürlich überhaupt keine Möglichkeit mehr in dieser Form gegeben, weil dann hängt es entweder von unserem Geldbeutel ab, dass wir die Lizenzen kaufen, um das Video veröffentlichen zu können, oder zusätzlich auch noch von der Zustimmung derjenigen, die wir kritisieren, dass wir eben unsere Kritik veröffentlichen können. Und das kann es im Sinne der Meinungsfreiheit ja eigentlich nicht sein.
Sagt Hans Kirchmeier. Er ist Autor des Medienwatch-Blogs Kobuk in Wien. Und er hat erst kürzlich erlebt, dass eines seiner Videos durch einen Upload-Filter blockiert wurde, obwohl dessen Inhalte legal sind.
Befürchtung Nummer 2. Upload-Filter könnten künftig auch unliebsame Inhalte blockieren.
Netzaktivisten argumentieren, die Filter würden das freie Internet bedrohen. Sei ein solcher Filter einmal aktiv, könnten sie auch zur Zensur unliebsamer Inhalte missbraucht werden, so die Angst. Doch wie realistisch ist das? Der junge YouTuber Mirko Drotschmann aus Mainz ist bekannt als Mr. Wissen2Go. Er führt einen YouTube-Kanal mit über 900.000 Abonnenten. Dort lädt er seit 1,5 Jahren selbst produzierte Videos hoch. Erst kürzlich war er bei uns in der Sendung HR Info Netzwelt zu Gast und hat uns dort seine Meinung zu Artikel 13 und der geplanten Urheberrechtsreform gesagt. Und auch davon erzählt, wie er selbst schon zensiert wurde.
Wenn er so umgesetzt wird wie geplant, dann befürchte ich schon so ein kleines Chaos, weil der Artikel 13 relativ viel Spielraum für Interpretationen lässt. Man könnte ihn, wenn man wollte, so auslegen, dass man über die Hintertür auch zensieren kann, zum Beispiel mit Upload-Filtern. Und das würde dann unsere Arbeit schon tangieren, dass wir da ganz genau aufpassen müssen, was stellen wir ins Netz. Ich kann da mal ein Beispiel nennen aus der Vergangenheit. Ich habe selber auf meinem eigenen YouTube-Kanal, ich versuchte politische Themen zu erklären, gesellschaftliche Themen, ein kritisches Video über Disney gemacht, über den Walt Disney-Konzern und habe Ausschnitte verwendet, die inzwischen Public Domain sind. Und Disney hat dieses Video offenbar nicht gefallen. Es gab auch englische Untertitel, also vermute ich mal, dass es in den USA auch angekommen ist. Es hatte knapp 1 Million Klicks. Und plötzlich haben sie die Urheberrechtskarte gezogen und haben gesagt, wir haben die Rechte daran, dieses Video wird gesperrt. Und dann durfte man sich's nicht mehr anschauen, obwohl die Materialien eigentlich Public Domain waren. Und genau sowas steht natürlich zur Befürchtung, dass dann Filter eingesetzt werden, die man für solche Zwecke auch missbrauchen könnte.
Sagt YouTuber und Journalist Mirko Trotschmann über seine Erfahrungen mit zensierten Videoinhalten. Ob Upload-Filter wirklich künftig unsere Freiheit im Internet beschneiden, ist unsicher. Denn ihre Verwendung steht im Gesetzestext der Europäischen Urheberrechtslinie gar nicht ausdrücklich festgeschrieben. Kritiker sehen aber kaum eine andere Lösung, wenn in Zukunft kommerzielle Plattformen für Urheberrechtsverstöße haften sollen.
HR-Info Netzwelt.
Aus Protest gegen den Einsatz von Upload-Filtern hat die nicht kommerzielle Online-Enzyklopädie Wikipedia ihre deutsche Seite einen Tag lang offline geschaltet. Zu sehen war da nur eine schwarz hinterlegte Homepage mit einem weißen Appell, die Reform doch anders umzusetzen als geplant. John Weizmann, Leiter der Abteilung Politik und Recht bei Wikimedia Deutschland, dem Förderverein von Wikipedia, hat im Bayerischen Rundfunk dazu gesagt, Urheberrechte schützen, unbedingt, aber nicht in dieser Form. Er fordert eine Alternative.
Die Nutzung von kreativen Inhalten, wenn damit Umsätze gemacht werden, muss natürlich zu einer Vergütung der Kreativen führen. Das ist aber auch nicht das Problem oder das Thema des Protests. Das Thema des Protests ist, wie man das sicherstellt. Und da gibt es andere Lösungen, die ohne Upload-Filter auskommen. Und wir selbst hatten eine Schnittstellenverpflichtung für Plattformen ins Gespräch gebracht, die es Kreativen einfacher machen würde, das jetzige Notice and Takedown, also nachträgliche Entfernungen, zu machen. Es gibt jetzt den Vorschlag auch von der CDU, dass man es über eine Pauschalabgabe löst und dafür alle Nutzer-Uploads pauschal legalisiert. Das sind alles Lösungen, die ohne Filter auskommen und die nach wie vor auf dem Tisch liegen und wo wir nach wie vor hoffen, dass sie in Brüssel dann doch noch die Oberhand gewinnen.
Obwohl die Plattform eigentlich von der Regelung ausgenommen sei als nicht kommerzielle Online-Enzyklopädie, hat auch Wikipedia durch den Artikel 13 Konsequenzen zu befürchten. Die deutsche Seite etwa könne dann für Bilder und Videos haftbar gemacht werden, die User ohne urheberrechtliche Erlaubnis auf die Plattform stellen.
Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Ausnahmeregelungen, die dort formuliert sind in dem jetzigen Entwurf, sehr lückenhaft sind, dass auch überhaupt der ganze Ansatz, über Ausnahmeregelungen zu gehen, sehr schwierig ist. Das ist so ein bisschen so, als würde man mit einer Schrotflinte auf alle Plattformen schießen und vorher ein paar schusssichere Westen verteilen. Das ist weder zukunftssicher noch eben rechtlich so sicher, dass es für die Wikipedianer ausreichende Sicherheit böte. Und deswegen gibt es den Protest.
Und der richtet sich hauptsächlich gegen den Europapolitiker Axel Voss, der als Berichterstatter für die Reform des europäischen Urheberrechts fungiert. Er hingegen sieht eine Veränderung ins Positive für den Nutzer. Das hat er dem Bayerischen Rundfunk gegenüber gesagt.
Wir haben extra in dem Artikel 13 festgehalten, dass eben gerade das, was eine rechtmäßige Ausnahme vom Urheberrecht ist, auch hochgeladen werden muss. Diese Verpflichtung gab es vorher nicht, die haben wir jetzt dort drin. Nur dass das eigentlich eher was Positives ist, was wir jetzt hier dem Nutzer zukommen lassen.
Am Dienstag soll die europäische Urheberrechtsreform im EU-Parlament dann abgestimmt werden. Und Axel Voss sieht dieser sehr entlassen entgegen. Er geht davon aus, dass die Mehrheit dafür stimmen wird.
Weil ich keine anderen Signale auch aus den Parteien oder aus den anderen Gruppierungen bekomme, die vorher dem zugestimmt haben und jetzt meinen, sie könnten nicht mehr zustimmen. Deshalb glaube ich, dass wir eine Mehrheit entsprechend auch am Dienstag bekommen werden.
Unser Korrespondent in Brüssel, Samuel Jakisch, sieht das weniger gelassen. Er meint, dieses kleine Gesetz, das sich die Europäische Union ausgedacht hat, wird großen Schaden anrichten.
Viel zu lange haben sich deutsche und europäische Gesetzgeber herumgemogelt um ein Urheberrecht, das die Existenz des Internets anerkennt und seine größten Akteure, also Tech-Konzerne wie Google und Facebook, in die Pflicht nimmt. Das ist Konsens, selbst unter den Kritikern der geplanten Urheberrechtsreform. Autoren, Fotografinnen, Komponisten oder Filmschaffende sollen mehr als nur ein paar Krümel abbekommen. Vom Kuchen, den YouTube, Instagram und Konsorten mit der Kreativität von Künstlern backen, um ihn anschließend alleine aufzuessen. Diese Erwartung löst die vorliegende Reform aber nicht ein. Denn eine Pflicht für Presse, Musik und Filmindustrie, das von Google und Co. künftig eingesammelte Geld tatsächlich umzuverteilen an Künstler und Kreative, diese Stelle sucht man im Text vergeblich. Stattdessen diskutieren Kritiker und Befürworter der Reform seit nunmehr 3 Jahren nicht über den Gesetzestext selbst, sondern über dessen mögliche, wahrscheinliche oder vermutliche Folgen, also meilenweit aneinander vorbei. Daran erkennt man übrigens ein handwerklich schlecht gemachtes Gesetz. Besonders enttäuschend aber ist die Ignoranz, mit der ihre Autoren die Urheberrechtsreform selbst wohlmeinend formulierter Kritik zum Trotz vorantreiben. Nach dem Motto, wir sind die einzigen Erwachsenen im Raum und alle Kritiker nur zornige Kinder aus dem Internet, auf die zu hören töricht wäre. Wenn man Politikverdrossenheit züchten möchte, dann so. Europa braucht eine Urheberrechtsreform, sogar sehr dringend, aber nicht diese. Denn die vorliegende Reform, über die das Europäische Parlament in der kommenden Woche abstimmen soll, richtet mehr Schaden an, als sie beseitigt. Nicht durch das, was drinsteht, sondern durch das, was fehlt.
Die europäische Internetwelt wird also jetzt am kommenden Dienstag nach Brüssel schauen und darauf hoffen, dass dieser Schaden nicht allzu groß wird. Das war HR Info Netzwelt heute mit dem Thema Das Netz in Aufruhr. Beenden Artikel 13 und die Uploadfilter unsere Freiheit im Internet? Die Sendung gibt es auch zum Downloaden oder zum Abonnieren als Podcast unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juli Rutsch.